Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Kommen wir zu den wirklich wesentlichen und großen Themen, die diese Welt besser machen. Claudia Plackholm hat mir mal eine Kaiserschmarrn serviert.
Hat sie ihn gemacht oder serviert?
Na, serviert.
Umso wurschter.
Ja, war sehr gut, der Kaiserschmarrn.
Ja, ja, den, ne? Ja, ja, okay. Faszinierend. Irgendwann muss ich das ganze, das Gescherde auch aufrecht halten, dass man merkt, wir sind schon noch bei uns in Österreich.
Ich merke, du bist voll aus.
Ja, geil. So schaut's aus.
Servus, Thomas.
Servus, Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person, beim Augenschickten satirischen Nachrichten-Podcast der Kleinen Zeitung. Für all jene Menschen, die overnewsed und underinformed sind, wir können das beseitigen für sie.
So schaut's aus.
Lieber Thomas, wir tauchen in dieser Episode, ich würde sagen, mal ganz tief in die Jolly-Farbpalette ab und beginnen mit der Nummer 10. Das ist nämlich dunkelrot und die haben am vergangenen Wochenende sicherlich ganz, ganz viele Grafikerinnen und Grafiker gesucht. Vielleicht auch schon früher, weil es war ja doch irgendwie vorherzusehen, dass nämlich die KPÖ in Salzburg bei der Gemeinderatswahl einen wirklichen, sagen wir es mal, neutral Erfolg einfahren wird, ganz ohne irgendeine Wertung dazu zu hängen. Kai-Michael Dankl ist jetzt sogar in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Salzburg gegen den SPÖ-Kandidaten Bernhard Auinger, der jetzt nun natürlich gewissermaßen als Favorit in dieser Stichwahl gilt. Die ÖVP hat sich im Gemeinderat halbiert und hat auch den Bürgermeisterposten jedenfalls schon mal verloren. Ich finde es irgendwie spannend, jetzt vom ganzen politischen Spin her, wenn man aus der ganzen KPÖ-Geschichte etwas ableiten will, dann, dass den Menschen nicht nur Asylmissbrauch, die ganze Zuwanderung ein massives Thema ist.
Gender nicht zu vergessen.
Ja, genau. Das wäre jetzt vermutlich in meiner Aufzählung ein bisschen durchgerutscht, sondern dass tatsächlich so etwas wie leistbares Wohnen absolut als Mobilisierungsdeckler taucht.
Ja, ich glaube, da staunen die Parteistrategen, weil das dürften alle nicht am Zettel gehabt haben. Sonst hätte man sich da vielleicht schon früher darum gemüht. Wobei ich immer noch etwas irritiert bin, ich muss das jetzt erst aus meinem System bringen, dass du das Jolly-Buntstift-System als Farbreferenz verwendest, also neutral oder so. Weil ich jetzt irgendwie das Bild vor mir habe, wie ein rechtschaffener 12-jähriger Grafiker jeden Tag das kleine Zeitung-Logo mit Rot und Weiß aus dem Jolly-Malkasten neu anfertigt.
Ja, wobei unser Logo ist nicht dunkelrot. Unser Logo ist nicht dunkelrot.
Es ist ein anderes Rot, aber mit Jolly-Buntstift offensichtlich.
Nummer 8 oder 9, die Kirschrot, würde ich sagen.
Ist das ja, okay. Faszinierend. Aber ihr habt schon Computer und so mittlerweile auch.
Ja, ja.
Weil ich war mal in dem Büro und wenn das jetzt nicht nur so filmsetmäßig hergerichtet war, damit es modern ausschaut, hat das eigentlich ganz modern ausgeschaut.
Ja, das hat schon modern ausgeschaut, definitiv. Sowohl Graz wie Klagenfurt, wie auch der Wiener Standort, wo wir heute aufzeichnen, hat alles seine Ordnung, seine Ordentlichkeit. Und weil wir gerade in Graz waren, fällt mir noch ein, eigentlich hätten ja alle Leute, die jetzt strategisch überrascht sind vom Thema leistbares Wohnen, seit dem Jahr 2003 in Graz auch hinschauen können und sagen, ach schau, leistbares Wohnen, Ernest Kaltenegger, da war ja irgendwann mal was, LKK, da war irgendwann mal was. Also diese Verblüffung, mit der jetzt vom Altkanzler Wolfgang Schüssel abwärts an der KPÖ abgearbeitet wird, da tue ich mir ein bisschen schwer damit, weil die Themen waren da, man hätte sie sehen können.
Ja, das ist natürlich, ich habe jetzt nicht alles verglichen, aber es war natürlich absehbar, ich glaube, alle Leitartikel sind ein bisschen nervös dann ins Rennen gegangen, weil sich abgezeichnet hat, dass alle Leitartikel aller Medien den gleichen Leitartikel veröffentlichen werden, nämlich wie kann man kommunistisch sich heutzutage noch nennen mit alle Millionen Toten und so weiter. Was jetzt durchaus eine berechtigte Frage ist, aber natürlich trotzdem hätte man gerne als Leitartikel was Originelleres vielleicht geschrieben. Und ich glaube aber, dass die Antwort dieser Frage auch darin liegt, dass wir das, dass wir in Österreich sind, wo man eh immer sagt, ja, ja, das wird schon nicht so Ding. Ne? Und ja auch in der Praxis gelebt. Also wir haben eine christlich-soziale ÖVP, wir haben so eine linke SPÖ, sozialrechtliche Sozialdemokraten, wir haben eine sich freiheitlich nennende Partei aus Heldenverehrern und Obrigkeits- und Autoritätswursteln. Also von daher, wenn man jetzt sagt, kommunistisch, ist man intuitiv geschneidert, ja sicher, du bist ein kleiner Kommunist, da bin ich schon ganz neugierig, wenn du mal die Produktionsmittel sozialisierst.
Ja, dann teile ich deine sehr perfide Analyse, möchte ich jetzt sagen. Wobei man sollte die Liste vervollständigen und sagen, auch die Neos haben schon Eingriffe in die Marktwirtschaft in den letzten Jahren absolut befürwortet, wo man sich fragen würde, das ist jetzt auch nicht unbedingt
die reine Lehre, ja, ist es nicht. Wobei wieder eine gesonderte Frage wäre, ob die reine Lehre immer das Gescheiterste ist, weil ja sich dann doch häufig herausstellt, dass sie die Wirklichkeit nicht immer an die ideologischen Vorgaben hält, die ja gemacht werden.
Ja, das stimmt. Kommen wir nochmal zurück auf die Kritik an Medien. Ich habe vorhin in den Kalender geschaut. Palmsonntag ist ja Wahltag in Salzburg statt, da findet die Stichwahl statt und Palmsonntag ist auch ein Tag, wo ich Sonntagsdienst habe. Das heißt, ich muss auch die Titelseite für Montag produzieren. Wollen wir jetzt schon gedanklich vorwegnehmen, was da alles passieren könnte und damit ich dann als Blattmacher an diesem Palmsonntag mit einem Eingedenksieg von Kai-Michael Dankl die originellste Titelseite des Landes produzieren kann, magst du mir helfen und da jetzt einfach so mal eine Schlagzeile rauswuchten?
Ja, ich selbst bin ein bisschen aus dem Wasser, weil ich jetzt zufällig normalerweise habe ich meinen Kalender nicht im Kopf, aber ich weiß, dass ich am Palmsonntag mein Franz Kafka-Programm machen werde und nachdem dem Kafka der Ausgang der Salzburger Wahl wahrscheinlich schon zu Lebzeiten wurscht gewesen wäre und umso wurschter, als wir seinen 100. Todestag demnächst begehen, werde ich dir nicht live beim Erstellen einer originellen Schlagzeile helfen können. Aber stimmt, man braucht irgendwas, wir sind. Du suchst etwas in der Wir sind Papstliga, etwas womit.
Oh. Naja, Salzburg war ja lange bischöfliches Hochheitsgebiet. Ja. Andererseits gibt es dann natürlich dieses wunderbare Wort vom Palmesel, falls du diesen Brauch kennst, der am letzten aufsteht. Palmsonntag ist der Palmesel. Das heißt, wenn Dankl Zweiter wird, könnte er theoretisch der Palmesel sein, weil er ja als Letzter durchs Ziel kommt in
das
diesem Bürgermeister.
Kenne ich so nicht, wird das irgendwie, weil man teilweise in Südeuropa gab es da diese Palmsonntag-Prozessionen, wo eben auch wirklich Palmesel mitgeführt wurden, weil ja, wenn ich mich richtig erinnere, unser Herr und Erlöser aus schierer Bescheidenheit statt auf einem schimmernden Zelter, auf einem simplen Esel eingeritten ist. Aber muss dann der als Letzter aufsteht, die anderen in die Kirchen tragen? Oder?
Ich weiß es nicht mehr genau. Dadurch, dass ich immer früh aufstehe, bin, kann ich da jetzt gar nicht sagen, was der Palmesel, welche Schmacht ihn da trifft.
Ja, wir werden den Palmsonntag nicht, ich werfe sicher nach dir auf. Andererseits tue ich immer wahrscheinlich jetzt rein körpertypusmäßig leichter dicht zu tragen als umgekehrt. Aber wir schweifen ab, wir haben immer noch keine fantastische Schlagzeile. Du meinst jetzt dass die Sonne des Kommunismus über der Feste Hohen Salzburg zu erstrahlen beginnt. Können wir später nochmal drauf zurückkommen? Ich muss das ein bisschen absitzen lassen. Es hat mich jetzt oder hast du schon was im Köcher?
Irgendwas mit dunkelroten Osterfestspielen wäre notfalls gewesen, aber das ist jetzt nicht wirklich so der Bringer, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Aber man könnte natürlich grundsätzlich den Jedermann vom etwas Holzschnitt-katholischen ins Klassenkämpferische umsiedeln und das vielleicht der reiche Mann am Schluss vielleicht sogar gar nicht sterben muss, sondern lediglich eine substanzielle Vermögenssteuer entrichten. Vielleicht kann man das dahingehend modifizieren.
Ja gut, ich werde mir einen Hoffmannsthal-Vergleich vergreifen, wenn du es schon an Kafka machst.
Mach auch das noch.
Ich habe schon einmal mit der Jolly Farbpalette operiert in diesem Podcast. Ich mache es ja ein weiteres Mal. Falls Sie sich gefragt haben, was eigentlich die Türkisen machen, das ist die Nummer 30, wenn ich es richtig gezählt habe, die Antwort in Innsbruck oder in Spruck, wie man vor Ort vermutlich sagt, sind die jetzt orange. Und zwar Jolly Nummer 11 wäre das dann gleich neben den dunkelroten übrigens. Übrigens nur. Denn in Innsbruck ist Florian Turski etwas gelungen, was seit 30 Jahren für bürgerliche Dramen, würde ich jetzt gewissermaßen sagen, sorgte. Er vereinte die ÖVP Winter unter einer gemeinsamen Liste, die nennt sich jetzt das neue Innsbruck. Dahinter verbirgt sich jetzt quasi mal die echte ÖVP, also in Tirol, wo es circa 260 verschiedene ÖVP-Schattierungen ist, ist es halt in der Stadt die echte ÖVP, wo auch Toni Matle Landeshauptmann ist dazu. Dann die Herwig van Staar ÖVP, die sich vor 30 Jahren abgespalten hat. Und dann hinzukommend noch der wirklich elementare Kern- und Machtfaktor der ÖVP in Innsbruck, der Seniorenbund. Und ja, all die hat er jetzt zusammengeführt.
Und ich glaube, drei Deserteure von den Grünen sind da auch dazu gegangen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau. Wobei der Anzengruber, also ehemaliger Vizebürgermeister, nicht zu verwechseln mit dem Stammlokal von Werner Kogler, der ist dann wieder ausgeschert und hat seine eigene Truppen gegründet. Also er hat einen Großteil der ÖVP jetzt mal sozusagen geeint, wie Repusunitis, wie die alten Lateiner sagen würden, und probiert jetzt da gegen Georg Willi in die Schlacht zu ziehen. Und ja, können Sie ausschauen,
dass dieses Orange, woraus man ableiten kann, dass es auch in Innsbruck kein BZÖ mehr gibt.
Definitiv. Allerdings, auch Connex zum BZÖ, einer ist dann auch wieder da in Innsbruck aufgetaucht, der Herr, den wir jetzt schon ganz kurz erwähnt hatten, Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel. Und der ist so begeistert von Florian Turski, dass er beim Wahlkampfauftakt sogar sich hinstellte und coram publico, 800 Menschen waren da in der Halle, sagte: Ich bin ein Fan von Florian.
Ja, man hört ja, dass er auch ein großer Fan von Sebastian war und eine der Trägerraketen, die den Sebastian Kurz innerhalb der ÖVP so schnell in die oberste Etage befördert haben. Und ob da jetzt alle schwarzen Stammwähler dankbar sind dem Dr. Schüssel oder Dr. Lüssel, wie ihn vielleicht die Älteren noch kennen, für diese Erfindung und ob sie deswegen geneigt sind, den nächsten Lieblingsschwiegerneffen oder was auch immer das ist. Also es ist dieser Hang zu höflichen jungen Leuten, so wie wer sich noch an die Sendung Die liebe Familie erinnert, da war ja auch immer, ich glaube, Tommy Bachauer hieß es, so ein lustiger junger Mann, der immer reinkommen ist und sehr gute Manieren gehabt hat und dann Danke gesagt hat, wenn er einen Kugelhupf gekriegt hat und sich entschuldigt hat, wenn er weiter hat müssen. Und ich glaube, solche, das ist ein bisschen das, wie soll ich sagen, Polit-Hoffnungsbeuteschema vom Dr. Schüssel. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Erfolgskonzept war, dass sich da automatisch das auf den Herrn Turski übertragen wird. Und ich finde, der Herr Turski geht mit einem schweren Imageproblem in das hinein. Es gibt ja den sehr gern verwendeten gehässigen Spruch, dass wenn jemand ein Amt aufgibt oder verstirbt, dass man sagt, die Lücke, die er hinterlässt, wird ihn vollständig ersetzen. Mhm. Und bei Florian Turski ist es doch noch ein bisschen schlimmer, weil die Lücke, die er hinterlässt, von der Frau Blackholm neben allem anderen voraussichtlich vollständig ausgefüllt werden wird. Und das ist eine Nachricht, die wünscht man eigentlich nicht einmal seinem ärgsten Feind.
Claudia Blackholm hat mir mal eine Kaiserschmarrn serviert, also wirklich nichts gegen die Claudia Blackholm, der war sehr gut, der Kaiserschmarrn.
Hat sie ihn gemacht oder serviert?
Na, serviert. Es war Wahlkampf und sie war irgendwie im Straßenwahlkampf. Ich vermute, es ist irgendwas mit Peter Kaiser und deswegen war der Schmarrn dann schon irgendwie so eine leichte, wie soll man sagen, ein Diss gegen den Kärntner Landeshauptmann, der damals für die SPÖ Wahl gekämpft hat und sie hat da ja irgendwie so, ja, Kaiserschmarrn in der Fußgängerzone verteilt. Aber er war gut, war richtig so fluffig mit extra aufgeschlagenem Ei.
Ja, ja, natürlich. Und sie hat dann auch aufs Hemd gepotzt oder so. Das muss man sagen, ist jetzt gehört zu den konstruktiveren Berichten, die ich bisher über die Frau Blackholm gehört habe. Ja. Aber irgendwann muss ja das ganz das Gescherte auch aufrecht halten, dass man irgendwie merkt, wir sind schon noch bei uns in Österreich. Geh, geh.
Ja, und ihr hinzugekommenes Referat als Staatssekretärin für Digitalisierung, das ist ja tatsächlich eins, wo Turski nach Eigenangaben, Hans-Peter Lechhofer, sattsam, würde mal sagen, bekannter Jurist in Sachen Telekommunikationsrecht und Medienrecht, hat da auf X darauf hingewiesen. Florian Turski bezeichnet sich nämlich laut Eigendefinition als jenen Digitalstaatssekretär, beziehungsweise Verantwortungsträger, sagen wir mal so, der die erste KI-Behörde weltweit installiert hat und damit weltweite Maßstäbe gesetzt hat. Also Blackholm, da ist schon wirklich ein Ziel. Ja, da muss ich wohl noch
hoch. Ich glaube, die Blackholm-Claudia, die wird jetzt darauf schauen, dass wir die internationale Spitzenposition, was wir jetzt da KI-mäßig haben, also das wird da wenn da wer international fragt, dann sagt sie ihm, ja.
Ich merke, du bist voll aufs inhaltliche Debattieren über die Verantwortungsposition des KI-Ministeriums und des Staatssekretärs.
Ja, also wenn es der Frau Blackholm zu viel wird, also oder falls jemand überhaupt merkt, dass sie das jetzt auch macht, ich mache jetzt auch nebenberuflich. Also ich glaube, das, was die Frau Blackholm an Expertise und Arbeitskapazität für dieses Amt mitbringt, das hätte ich auch noch.
Schon wieder los.
Lieber Thomas, kommen wir zu den wirklich wesentlichen und großen Themen, die diese Welt besser machen, wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt. Und da meine ich jetzt nicht etwa den Drogengipfel, den die UNO gerade in Wien veranstaltet und dort über die massenhafte Verschwendung und Verschreibung von Fentanyl in den USA spricht, sondern reden wir darüber, wie sich Multimillionäre gegenseitig Preise überreicht haben, die Oscars.
Ja.
Ich war kurz irgendwie versucht, da reinzuschauen, habe mir dann doch dazu entschlossen, nein, ich schlafe weiter. Habe dann am nächsten Tag geschaut, was ist an Highlights an dem Abend geboten worden. Persönlich wird niemanden der zuhörenden Personen wundern, hat mir natürlich Ryan Gosling und Slash voll geflasht, weil ja, dieses Lied habe ich davor schon irgendwie cool gefunden, war ja von Mark Ronson, legendärer Amy Winehouse-Produzent, verarbeitet worden. Aber jetzt mit Slash dabei ist es natürlich auch noch cool, das zu hören, wenn man so alt ist wie ich und wenn man ja irgendwie diesen 80er-Jahre-Hair-Metal-Rock mag. Du bist vermutlich inhaltlich ein bisschen tiefer noch in die ganze Materie reingegangen und kannst sogar zu den Filmen noch was sagen und wirst sagen, na, liebe Academy, schon wieder mal falsch entschieden, Zone of Interest hätte es werden sollen.
Nein, aber Zone of Interest habe ich noch gar nicht gesehen. Habe ich auf dem Speisezettel, aber auf dem cineastischen. Aber mir hat jetzt, also was mich das Einzige wirklich verblüfft hat, war, dass Barbie überhaupt nicht nominiert war. Weil das jetzt doch nicht nur von den Verkaufszahlen, sondern auch irgendwie mit dem, was der Film so kulturell wollte und tatsächlich bewirkt hat, ein wesentlicher Film des abgelaufenen Jahres war. Also das komplett zu ignorieren, fand ich dann, also bis auf das, auf die Nummer von der Billie Eilish. Also plötzlich nicht die von der Billie Eilish, die von eben Ryan Gosling, ich bin nur Ken. Das war sozusagen jetzt ein, wie soll ich sagen, vielleicht nicht dezidiert feministisches Statement im Vorfeld, den Film gar nicht erst einzugemeinden, weil ich finde, punkto vor allem, also wenn sonst schon nichts, punkto Set-Design und ähnlicher Dinge, war das so tatsächlich ein bemerkenswerter Film. Und Poor Things fand ich ganz besonders gut. Das finde ich gut, dass das zumindest irgendwie auch da ein Wahnsinns-Set-Design neben allem anderen. Und Oppenheimer war schon so der Natural-Born-Oscar-Favorit, muss man sagen, weil das halt auf jeder Ebene so wahnsinnig hochwertig gearbeitet war. Und ich finde am interessantesten dran, weil wer jetzt wirklich den Oscar kriegt, ist ja ein bisschen wurscht. Und wenn man dann schaut, wer, keine Ahnung, den Oscar 1989 gekriegt hat oder so, denkt man sich, aha, nie gehört. Aber vielleicht ist es ein bisschen ein Vorzeichen, dass die amerikanischen Großproduktionen wieder in den nächsten paar Jahren, dass vielleicht Filme mit einer Handlung und irgendwie zwei oder drei Ebenen auch wieder große Budgets kriegen und nicht alles in aufwendige Hightech-Strumpfhosen-Superhelden-Vehikel investiert wird.
Ja, und vielleicht schafft man es ja, dass Zone of Interest einfach so wie vor 30 Jahren Schindlers Liste in allen Schulen geschaut wird. Ich glaube, heranwachsenden Menschen in diesem Land täte es nicht schaden, sich einmal des historischen Erbes auf die Art und Weise bewusst zu werden.
Was man so hört, ist das ein bisschen im Schwinden, ja. Und das erklärt vielleicht auch eine gewisse Anfälligkeit für History Repeating, ja.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Die Investigativjournalisten weltweit haben ja in den letzten Tagen ein Thema gehabt. Und das war jetzt nicht irgendwie die Beschaffungsmethoden der Europäischen Union in Fragen der Unterstützung der Ukraine, sondern es geht um die Prinzessin von Großbritannien, Kate. Früher mal Middleton, mittlerweile natürlich längst seit der Hochzeit mit einem anderen Namen, der mir jetzt gar nicht einfällt, wahrscheinlich Windsor, oder? Ja.
Ich vermute Windsor, ja, so hassen die, glaube ich, haben die überhaupt Reisepässe? hat die Queen, ist das nicht ein bisschen deppert?
Die Queen hat keinen mehr, das weiß ich.
Also ja, aber
der ist abgelaufen zumindest.
Ist nicht Camilla Parker Bowles, ist die, nein, sie ist nicht die Queen, sondern wie heißt?
Queen Consort.
Okay, du warst Sachen.
Ja.
Aber muss der Charles und die Camilla müssen die, eher wenn sie nach Europa einreisen wollen, dann im EU-Raum werden sie wahrscheinlich einen Reisepass brauchen.
Der EU-Raum ist immer so gefragt, ja.
Das haben sie dann doch den Torres zu verdanken. Ja.
Aber ich merke an deiner hohen Sachkompetenz, ich brauche mit dir jetzt gar nicht über dieses mitunter, es hieß gefaktes Bild, manipuliertes Bild, im Grunde war es einfach nur ein absolut schlechter Photoshop, diskutieren, weil du hast vermutlich gar nichts davon mitbekommen, nachdem du gestandener britischer Republikaner auf der Seite Cromwells bist.
Ja, also ich habe, wie soll ich sagen, ich habe die Abwesenheit der Prinzessin Kate wäre mir entgangen, weil ich nicht regelmäßig schaue, was sie gerade macht. Das ist, die Verschuldung liegt auf meiner Seite. Aber dass da irgendwas mit einem Photoshop war, habe ich gesehen und dann habe ich mich natürlich vorbereitet, weil ich weiß, dass wir die wichtigsten Dinge des globalen Geschehens kommentieren und das zweifellos dazugehört, habe ich mich nochmal schlau gemacht. Und die Erklärung ist, sie hat selber mit dem Photoshop bastelt. Ja, wenn man so einen eher symbolischen Beruf ausübt, dann sucht man sich sicher ein Hobby. Und wobei, ja, also natürlich, es wäre natürlich nicht die Gegenwart, wenn nicht sofort 1 Million Verschwörungstheorien auftauchen würden, dass das nie sein kann, das war sicher nicht sie.
Es der Strauch im Hintergrund, der kann um die Jahreszeit in Großbritannien nie so grün sein. Das ist meine interessanteste Theorie, die ich gehört habe.
Dann ist es wahrscheinlich kein Strauch, sondern da blitzt wahrscheinlich die grüne Haut der Echsenmenschen durch, die das alles in Szene gesetzt haben. Aber ich wünsche ihr alles Gute und dass die Echsenmenschen nicht so schier zu ihr sind.
Meint ihr das ernst oder meint ihr es ernst? Ich kenne mich nicht aus.
Wenn Sie regelmäßige Hörerinnen oder Hörer dieses Podcasts sind, dann wissen Sie ja, dass uns die Demokratie und die Stärkung der Demokratie ein absolutes Anliegen ist. Deswegen reden wir auch relativ viel über Innenpolitik, weil es auch diese Methodik, sich mit Thomas Maurer auszutauschen und von ihm ab und zu mal einen, ja, ich würde mal sagen, so sehr tiefsinnigen Schmäh abzugreifen, eine oder andere Person vielleicht wieder ein bisschen in the zone of interest of politics gebracht hat. Und deswegen möchten wir jetzt auch ein Thema aufgreifen, das schon, ja, ich würde sagen, ein bisschen den Leuten unter den Nägeln brennt. Es liegen nämlich 11 Volksbegehren aktuell auf, die man unterzeichnen kann, beziehungsweise mit der ID Austria signieren kann, bequem via Handysignatur. Und das ist ja mittlerweile ein richtiges Geschäftsmodell geworden, wofür und beziehungsweise wogegen man sich da überall einsetzen kann. Denn sollte ein Volksbegehren die 100.000 Unterschriftengrenze knacken, bekommt man das Fünffache der Gebühren vom Innenministerium zurückerstattet. Damit es Ihnen jetzt noch ein bisschen einfacher darstellt. Das heißt, Sie bekommen pro gelungenem Volksbegehren, das ist also diese 100.000er-Grenze, das ist die Grenze, ab der es im Parlament behandelt werden muss, 12.300 Euro Gewinn rausgezielt. Vorausgesetzt immer, es ist Ihnen gelungen, nur über ein bisschen Facebook-Mobilisierung beziehungsweise einen griffigen Titel, die 100.000er ja, Unterschriftengrenze zu knacken und Sie mussten nicht noch irgendwie anders Kraft oder Geld in das ganze Produkt reinstellen. Das heißt, da ist schon ein bisschen eine, sagen wir es mal ganz vorsichtig, Volksbegehrens Industrie beziehungsweise ein Gewerbe dahinter liegt. Und das macht es dann natürlich schwer dafür, wofür man unterschreiben sollte oder nicht, weil wenn man sich dann hinten dran nachschaut, es sind tatsächlich aktuell 2 Personen, die machen einen Großteil der Volksbegehren aus. Und das, ja, das kratzt ein bisschen an diesem, ich finde, grundsätzlich schon sehr schönen direktdemokratischen Element des Volksbegehrens.
Ja, ich meine, 12.000 Euro ist nicht nix, aber jetzt als Haupteinkommensquelle wahrscheinlich auch zu wenig, als seinen, wie viel
naja, Volksbegehren?
Naja, aber wie viele davon gehen über die 100.000? Also sagen wir, wenn du jetzt jeden Monat ein Volksbegehren mit 100.000 hast, dann hast du einen sehr schönen Verdienst. Wenn es 6 im Jahr sind, ist auch noch ziemlich okay. Ja.
Also Robert Marshall, Wikipedia firmiert ihn als Politiker, wobei er noch nie wirklich, zumindest aus der Wikipedia-Dokumentation, es tatsächlich in ein Amt geschafft hat. Der hat schon aktuell einige Verfahren wieder laufen, Volksbegehrensanträge laufen und hat auch schon mehrmals die 100.000er-Grenze geknackt.
Ja,
zum Beispiel also bei Nehammer muss weg mit Großbuchstaben, dann ein Covid-Volksbegehren, ein Nein zur Impfpflicht. Also der hat schon mindestens schon einmal ein solides Auto damit verdient.
Ja, Wobei man sagen muss, er ist vielleicht insofern Politiker, als das jetzt sozusagen, wenn man es sehr großzügig formuliert, ideologisch konsistent ist. Also so Nein zu Impfen, Nein zu Dings und Nein, ich nehme Nein an, es gibt irgendwas mit Zuwanderung auch, wo er drinnen gehängt ist. Also der stimmt. Also wenn man zumindest das Auto nicht selber zahlen will, dann ist das ein ganz interessantes Geschäftsmodell. Aber das sind es, also nichts davon hätte mich jetzt persönlich total angesprochen, dass ich da sofort unterschreiben gehe.
Ehrlich? Also ich muss gestehen, zu einer Person, fahren wir kurz aus,
ja.
Das Volksbegehren, bist du gescheit? Großbuchstaben natürlich, ich weiß nicht, wie man Großbuchstaben ausspricht, das ist ein Tipp für mich.
Bist du gescheit?
War nicht schlecht, ja. Das hat den Antrag zum Beispiel drinnen, der Bundesverfassungsgesetzgeber möge beschließen, dass jedes angehende Mitglied einer Bundesregierung vor der Angelobung einen Test über Allgemeinwissen sowie Fachwissen für das vorgesehene Aufgabengebiet ablegen muss. Die Ergebnisse dieser Tests sollen allen Bürgern im Detail zur Verfügung gestellt werden. Das finde ich jetzt nicht einmal dumm grundsätzlich, beziehungsweise es gibt ja die Analogie EU-Kommission, da musst du ja auch ein Hearing vom EU-Parlament schaffen. Und es haben nicht alle geschafft. Ehemalige slowenische Premierministerin zum Beispiel hat es nicht geschafft.
Ja, ja, aber ich meine, es hat ein paar mit schweren Korruptionsvorgeschichten und so nicht davon abgehalten. Aber das finde ich gar nicht so schlecht. Ist das auch vom Herrn Marschall oder ist das auf jemand anderes?
Nein, das ist ein Herr Gold, der existiert tatsächlich und ich habe noch nicht gefunden, dass er andere Anträge auch gestellt hat, soweit.
Ja, also das ist ein Volksbegehren, denke ich mal, wenn ich schon wegen was anderem beim Unterschreiben dort war, hätte ich das vielleicht mit unterschreiben. Weil jetzt doch in der praktischen Anwendung, ich glaube, dass das in den ersten zumindest schwarz-blauen Kabinetten, aber auch danach noch etwa die Hälfte der Figuren der Zeitgeschichte, an die wir uns erinnern, wann nicht zwei Drittel gar nicht erst aufkommen hätte lassen.
Ja, ich habe das Thema auch einmal vor Jahren schon mit Reinhold Mitterlehner besprochen. Da war er noch Wirtschaftsminister und habe ihm auch gesagt, der soll es nicht irgendwie so etwas wie eine passive Hürde fürs Wahlrecht geben, Einbürgerungstest zum Beispiel, damit die gewählten Mandatarinnen und Mandatare wissen, was sie da sind, was ihre Möglichkeiten sind innerhalb eines Parlaments. Und er hat mir angeschaut, hat genickt und hat gesagt, ja, aber dann wäre es halt luftig im Parlament.
Und der wird wohl gewusst haben, wovon er spricht.
Ja, wir beide reden nächste Woche wieder. Über die Russlandwahl müssen wir nicht reden, weil die findet jetzt an diesem Sonntag statt und ich glaube nicht, dass uns da ja die eine oder andere Überraschung treffen wird.
Also ich glaube, die große Preisgala mit dem Überraschungssieger wird, muss man nicht aufbleiben extra. Ja.
Mhm. Jolly Farbpalette Nummer 48 täte ich da empfehlen, das ist die ganz, ganz schwarze Schwarz.
Ja, das meinst du als Perspektive, als zeitgeschichtliche auf die Nähere. Ja, eher, genau. Eher schon. Ja.
Alles andere besprechen wir dann nächste Woche wieder. Ich sag da nichts mehr. Sagst du noch was?
Ich schweige und lausche andächtig der Abmoderation.
Tschüss und schleicht euch.